Ich nehme an, dass dieser Versammlungsort bewusst ausgewählt wurde. Eine Kapelle ohne Uhr. Das Thema heute Morgen kennen Sie aus dem Einladungsprospekt. Mir wurde gegeben das Thema die Verkündigung des Glaubens in antichristlicher Zeit. Zum Einstieg ein paar Worte aus der Heiligen Schrift. Römer 1, Verse 14 bis 16. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Dann ein paar Verse aus 1. Korinther 1 und 2. Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nicht zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und noch Verse aus dem Abschluss von Apostelgeschichte 17, das Ende von der Verkündigung des Paulus in Athen. Denn er, Gott der Vater, hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, gemeint ist Jesus, den er dazu bestimmt hat und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiter hören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Es geht um die Verkündigung des Evangeliums in antichristlicher Zeit. Auch hier in unserem Land wird das Evangelium gepredigt und weitergegeben. Selbst in dieser Zeit, die wir stark als antichristliche Zeit wahrnehmen. Deshalb zu Beginn ein paar wenige Impulszitate. Im April dieses Jahres schrieb der Evangelist Wilhelm Pals an die Freunde seines Missionswerkes, zitiere ihn, die Welt hat sich sehr verändert, auch die christliche Landschaft. Das Evangelisieren ist viel schwerer geworden. Oft tun mir die Brüder richtig leid, aber der Auftrag bleibt. Vom selben Missionswerk schreibt Evangelist Langmann, predige das Wort, das ist Gottes Auftrag an mich. Der Apostel Paulus ermutigte uns mit den Worten, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Ich durfte den Menschen in den Gottesdiensten das Evangelium, das Beste vom Besten predigen. Ich musste es meinen Zuhörern sagen, diese Botschaft ist nicht ein Stück Religion. Sie ist für eine verlorene Welt einzigartig, unersetzbar und unaustauschbar. Das Evangelium muss allen Menschen uneingeschränkt verkündigt werden. Es gibt nichts Wichtigeres, was wir für die Menschen tun können, denn das Evangelium allein rettet. Soweit dieser Evangelist. Ein letztes Zitat von einem weiteren Evangelist aus demselben Glaubenswerk, Siegfried Kotschoneck. Er schreibt, es muss etwas geschehen in unserem Land, sonst geht eine ganze Generation zum Teufel. Unsere Gottesdienste sind nicht zum Spaß der Frommen da. Sie sollen uns ausrüsten, um eine Welt zu Christus zu führen. Erster Akzent ist unsere Zeit. Ist das eine antichristliche Zeit? Vor 40 Jahren beendete ich mein Studium, wurde ordiniert und dann arbeitete ich eine Zeit lang an der Hochschule mit, an der ich studiert hatte. Einer unserer Dozenten war Francis Schäffer und er sprach damals, also vor rund 40 Jahren, von unserer Zeit als einer nachchristlichen Zeit. Offenbar sind wir inzwischen bereits einen Schritt weiter. Wir sehen uns hier in Westeuropa als in antichristlicher Zeit. Allerdings scheint mir, dass einige unter uns das noch nicht so recht wahrhaben wollen, oder? Vielleicht auch deshalb, weil meine Nachkriegsgeneration geprägt ist von der Freude über Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Zwar sieht man Veränderungen, aber man hält am alten Bild von Freiheit, Demokratie und Wohlstand fest. Vor 31 Jahren gab es zu Weihnachten in der Schulklasse einer unserer Töchter ein Krippenspiel, aufgeführt für alle Kinder und Eltern. Grundlage war an der Schweizer staatlichen Schule der Text eines evangelischen Glaubenswerkes. Nach unserem Wissen war die Lehrerin nicht gläubig. In der Krippe lag unsere jüngste Tochter. Der Inhalt des Krippenspiels war klar evangelistisch. Heute ist das für die Schweiz undenkbar, dass es so ein Krippenspiel gibt. In dem Land der Reformation von Calvin, Zwingli, Bullinger und Öko Lampart sind im Kanton Basel-Stadt antichristliche Tendenzen klar erkennbar. Ein Rabbiner, der vor wenigen Jahren seine Tätigkeit in Basel beginnen wollte, wurde vor der Erteilung seiner Aufenthaltsbewilligung gefragt, worüber er denn zukünftig predigen wolle. Von der Antwort wollte man abhängig machen, ob er einreisen dürfte. Gottesdienste von Migrantengemeinden wurden von einer der Kantonalregierung direkt unterstellten Abteilung mehrfach besucht, um zu kontrollieren, was gepredigt wurde. Der Leiter dieser Abteilung sagte der Presse, dass Evangelikale ein größeres Problem seien als Muslime. Wer als Christ aus dem Ausland durch die Schweiz reist, vielleicht zu Ferien, dem soll untersagt werden, zu predigen oder seelsorgerliche Gespräche zu haben. Auch unentgeltliche seelsorgerliche Gespräche, so schrieb mir die Justizbehörde dieses Jahr, gelten heute als Erwerbstätigkeit und benötigen vorab eine Bewilligung. Zugleich lese ich, dass ausländische Prostituierte nur ein kurzes Behördengespräch benötigen, um dann 90 Tage lang in Basel zu arbeiten. Zudem, um die Beispiele aus der Schweiz abzuschließen, zweifelt das Amt für Migration Bekehrungen und Taufscheine von iranischen Asylanten, also von Ex-Muslimen, neu grundsätzlich an. Es sei nicht glaubwürdig, dass sich so viele so kurz nach der Einreise zu Christus bekehrt hätten. Einzelne schickte man bereits wieder zurück. Das Kuriose ist, dass derselbe Staat lautstark behauptet, er sei in Fragen der Religion neutral. Und die Basler Zeitung fragte schon, ob es in der Kantonalregierung jetzt eine Abteilung für Gesinnungskontrolle gäbe. Vor wenigen Tagen sagte mir ein Bruder, der ab und zu bei uns in der Gemeinde auch predigt, es werde wohl noch 5 bis 20 Jahre dauern, dann hätten wir auch bei uns in Europa offene Christenverfolgung. Und schon jetzt bereitet er Gemeinden mit Schulungen darauf vor. Braucht es weitere Belege dafür, dass wir im sogenannten christlichen Abendland im Westen uns längst auf einem zunehmend radikal antichristlichen Kurs befinden? Ich zitiere einen Pastor aus Texas. Er schreibt: Es ist eine Tatsache, dass die wachsende Bewegung zur Einschränkung der freien Rede und der freien Meinungsäußerung ein Beleg dafür ist, dass die westliche Kultur anstrebt, sich der lästigen Stimme des biblischen Christentums völlig zu entledigen. Dabei folgt man einer Abfolge, die in den letzten Jahren forciert wurde. Und er sieht diese Abfolge als Kette mit verschiedenen Gliedern, und nach seinem Eindruck ist die Kette eine folgende. Man macht aus dem christlichen Glauben zuerst eine Karikatur. Dann folgt die Ausgrenzung, Marginalisierung. Danach kommt es zur Verunglimpfung. Dann folgt die Klassifizierung als Verbrecher. Danach kommt es zur Kriminalisierung und dann zur Eliminierung, zur Auslöschung. Wallace Henley, Pastor in Houston, Texas. Unsere Zeit kann zutreffend als antichristlich beschrieben werden. Sie toleriert fast alles. Nur der Glaube bekennender Christen und Gemeinden ist unerwünscht. Offenbar haben wir es in Deutschland schon so weit gebracht, dass in einem Interview der Wochenzeitung Die Zeit im Mai dieses Jahres die abschließende Frage von der Journalistin Evelyn Finger so gestellt wurde. Dazu muss man wissen, es ist wie eine Fußnote, es ging um den Dokumentarfilm Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes, und sie interviewte den Regisseur des Filmes. Und die letzte Frage lautete bei ihr wörtlich so: Darf ich Ihnen noch eine Frage stellen, die in Deutschland heute als unhöflich und indiskret gilt? Nämlich die Gretchenfrage: Glauben Sie an Gott? Bedeutet unsere gegenwärtige antichristliche Wertegesellschaft also bereits, dass niemand mehr fragen sollte: Glauben Sie an Gott? Mein nächster Akzent ist, dass ich Rettungsversuche kurz skizziere, von denen ich den Eindruck habe, sie sind vom Zeitgeist getrieben. Also Rettungsversuche, wie man sich bemüht, im christlichen Raum, im evangelikalen Raum oder wie man das nennen möchte, aktiv zu werden gegen den antichristlichen Trend. Nachdem die Kirchen, Evangelisations-, Missions- und Glaubenswerke merkten, dass das Interesse am Evangelium zunehmend rückläufig war und sich der Säkularismus stark ausbreitete, versuchte man sich mit schrittweiser Umstrukturierung der eigenen Aktivitäten, auch seiner Selbstdarstellung, an Attraktivität zu gewinnen. Methoden wurden erarbeitet und getestet, man passte sich in der Sprache an, krempelte die Gottesdienste um, indem man sich diversen Trends und dem Zeitgeist anpasste. Ausbildungsstätten und Verlage multiplizierten ihre Anstrengungen und man hoffte auf Breitenwirkung, für die man weder Technik noch Finanzen scheute. Man hoffte so, wieder Aufmerksamkeit zu finden und neue Wirksamkeit zu entfalten. Parallel öffnete man sich seitens der Evangelikalen schrittweise für säkulare Methoden und ökumenische Verbindungen. Zugleich verloren Bibel und Bekenntnisse ihre normative Bedeutung. Diese Entwicklung erlebte, so scheint mir, im englischen Sprachraum in den letzten Wochen und Monaten neue Höhepunkte in Anführungsstrichen. Und üblicherweise finden sich solche Neuerungen bald darauf dann auch bei uns im deutschen Sprachraum. Hier seien einzelne neue extreme Versuche, Aufmerksamkeit zu gewinnen und attraktiv zu erscheinen, kurz erwähnt. Also neue Trends im englischen Sprachraum. Und mitunter sieht man schon Parallelen bei uns. Ein Pastor in Atlanta hat vor wenigen Wochen angekündigt, inzwischen umgesetzt, dass in den Gottesdiensten in dem Kirchengebäude auch leicht bekleidete Luftakrobaten fester Bestandteil der Gottesdienste sind. Also des Vor- und Rahmensprogramms. Die hängen dann an der Decke an Seilen und tanzen. Sein Wort dazu lautet: Unser Ziel ist die Schaffung einer Kultur, gesteuert durch die Kreativität und den Charakter Christi. Eine andere Kirche hat einen großen Buchladen erworben als Versammlungslokal für Gottesdienste. Und dieser Buchladen wird in eine Bierbrauerei umgebaut. Und sie kündigen an, es sei in Zukunft gut möglich, man könne im Gottesdienst zugleich auch Bier trinken. Das wird bewusst kombiniert. Also nicht als Notlösung, weil sie keinen anderen Raum hätten. Eine anglikanische Kirche in England, das ist vom September, hat jetzt zugestimmt, dass in ihrer Kathedrale in den nächsten Wochen Filme gezeigt werden mit Nacktszenen, Sexszenen, Menschenopfer und Okkultismus. Der Dekan hofft, dass es so dringend nötige Finanzen gibt für die Mission und den Dienst der Kathedrale. Auf Kritik hat er geantwortet: Diese Filme zeigen nichts, das Gott nicht längst gesehen hat. Eine christliche Zeitschrift schildert die Entwicklung so: In den letzten 5 Jahren entwickelte sich die traditionelle Liturgie hin zu, sie meint vom Heiligen Geist, getriebenen multisinnlichen Veranstaltungen, in denen Nebel, Leuchtelemente, Konzertbeleuchtung, prophetische Malerei und Akrobatikeinlagen eingesetzt werden, um den Kirchenbesuchern unglaubliche Erfahrungen mit Gott zu verschaffen. Mit diesen Events, so schreiben sie, werden vielfältige Heilungswunder und Befreiungen verknüpft. Zugleich wird das kritisiert. Jemand schreibt: Ich befürchte, dass wir uns um der Unterhaltung willen weit von dem entfernt haben, was Gottesdienstanbetung ist. Bei dem Versuch, mit der Art, wie sich die Welt darstellt, Schritt halten zu wollen, überfluteten wir die Kirche mit Beleuchtungselementen, Bühnen und Vorführungen. Ich bin für den Ausdruck von Kreativität, so dieses Zitat, doch was, wenn die Show den Lobpreis Gottes in den Schatten stellt? Man beachte, dass wir im deutschen Sprachraum seit einigen Jahren ähnliche, wenn auch nicht ganz identische Entwicklungen beobachten können. Gottesdienste werden mit sportlichen Darbietungen oder Tänzen, mit Fahnenschwingen oder Nebel, vielfältiger Beleuchtung und lautstarken Bands, wie man meint, angereichert. Wobei oftmals die Wortverkündigung, und das wird bewusst vorher angezeigt, sich beschränkt auf Inputs. Kleine Elemente. Oder sie verhält ganz weg die Wortverkündigung. Hier und da lässt man auch bis hin zu Missionsjubiläen einen Clown auftreten oder man möchte mit Lego Kinder und Teenager in kirchliche Räume locken. All das soll bereichernd sein und die Attraktivität der christlichen Gemeinde steigern. Zugleich soll unsere Sprache dabei sensibler werden. Beispielsweise soll das Wort Sünde nicht mehr Verwendung finden. Ein Pastor und Bibellehrer hat letzthin 5 Dinge aufgelistet, welche einzelne Pastoren machen, anstatt zu predigen. Also 5 Dinge, die sie machen, anstatt zu predigen. Ein Punkt: Unterhaltung, Musik, Schauspiel, Videos, mehr Geschichten und das Reagieren auf gefühlte Bedürfnisse. 2. Beobachtung von ihm, anstatt zu predigen: Der Pastor macht eine sehr persönliche Mitteilung. Heute möchte ich einfach ein paar Dinge mit Ihnen teilen. 3. Akzent: Man empfiehlt den Verkündigern, sehr vorsichtig zu sein. Sei vorsichtig, dass du niemanden verletzt. Jeder soll es im Gottesdienst gemütlich haben. Du sollst niemanden drängen, kannst ein wenig Wahrheit beifügen, wenn die Zuhörer damit umgehen können. Und sein Kommentar ist, die Verkündigung des Evangeliums wurde so verwässert, ich zitiere, dass selbst Nicht-Erwählte es nicht mehr ablehnen können. Vierte Beobachtung von ihm, eine Vergeistigung, eine Intellektualisierung. Der Verkündiger weist darauf hin, was er erforscht hat an den Grundsprachen der Bibel, Hebräisch und Griechisch, statt gerade heraus zu sagen, was Gott tatsächlich sagt. Sein Kommentar, deine Verkündigung ist dann am besten, wenn die Zuhörer vergessen, dass du dort vorne stehst und Gottes Geist durch dich an ihnen wirkt. Letzte Beobachtung von ihm, was Verkündiger machen, anstatt zu predigen, Abkürzung, das, was sie sagen, die Botschaften höchstens 20 Minuten. Und man scheint vergessen zu haben, das ist sein Kommentar, dass Jesus sagt, wer euch hört, der hört mich. Weniger Evangelium und, salopp gesagt, mehr Lego soll so zeitgemäße Verkündigung aussehen. Gewiss sieht es nicht überall so aus, aber wir müssen uns fragen, inwieweit wir selbst vom Zeitgeist statt vom Geist Gottes geprägt sind. Von daher jetzt Eckpunkte zur Verkündigung für heute. Das Thema Verkündigung ist sehr komplex, inhaltsreich und enorm wichtig. Ja, für die Gemeinde Jesu unverzichtbar. Auf der Einladung heißt es, das Thema lautet Verkündigung des Glaubens. Mit derselben Berechtigung könnten wir formulieren Verkündigung des Evangeliums, Verkündigung der Gnade oder Verkündigung des Heils in Jesus Christus. Und es gibt noch mehr solche leicht unterschiedlichen Formulierungen. Es ist Gottes Wort, das uns diese Vielfalt der Formulierungen in Zusammenhang mit Verkündigung vor Augen stellt und damit zeigt, dass die eine Botschaft von Gottes Barmherzigkeit und Erlösungswerk eine Fülle von Aspekten hat, die alle ihren Fokus im Gekreuzigten und Auferstandenen haben. Obgleich es verständlich ist, dass sich die Botschafter des Evangeliums immer wieder fragen, wie sie ihren Auftrag in ihren Tagen am besten erfüllen können, so ist das Zeugnis vom Reden und Wirken Gottes dennoch nicht in unser Belieben gestellt. Und was die antichristliche Gegenwart hier in Mitteleuropa betrifft, war es in den Tagen des Römischen Reiches für die Apostel denn anders? Die Götter waren nicht dieselben, aber die Finsternis und Unwissenheit war es doch. Und in Bezug auf den anfangs gelesenen Text aus Apostelgeschichte 17 müssen wir feststellen, dass die Reaktion auf die Predigt vom Heil in Jesus Christus, von Gericht und Gnade bis heute dieselbe ist. Einige spotten, andere sagen, wir können später nochmal drüber sprechen. Und Einzelne finden aus Gnade für Zeit und Ewigkeit sofort in eine persönliche Beziehung zum lebendigen Gott. Dabei ist allein er es, der die Herzen öffnet, und allein der Geist ist es, der Buße, Bekehrung und Wiedergeburt wirkt. Wir bleiben schlicht Boten und Werkzeuge in der Hand des Herrn. Das Wort vom Kreuz ist für die, welche verloren gehen, eine Torheit, für die aber, welche gerettet werden, für uns ist es eine Gotteskraft. Es hat Gott gefallen, durch die Torheit der Predigt die zu retten, welche Glauben haben. So übersetzt Hermann Menge. Dazu Folgendes zur Vertiefung. Das ewig alte Evangelium von Gottes einzigartiger Gnade. Das soll verkündigt werden. Das Evangelium der Gnade ist das befreiende Wort vom Kreuz und es ist zugleich das Wort vom leeren Grab, eine Frohbotschaft vom Sieg über Sünde, Finsternis und Tod. Auch ein Wort ewiger Hoffnung durch und in Jesus Christus. Das Evangelium können wir ohne Übertreibung zutreffend nennen, das ewig alte Evangelium von Gottes einzigartiger Gnade. Und um dieses Evangelium geht es in der Verkündigung, in unseren Gottesdiensten und Evangelisationsversammlungen. Unter reformierten Christen wird die Predigt auch Prophetie oder Weissagung genannt, was gute biblische Gründe hat. Calvin schreibt zu 1. Thessalonicher 5, Vers 20, der Vers sagt, die Weissagung verachtet nicht. Calvin, der Geist Gottes bedient sich gewöhnlich der Predigt des Evangeliums, um uns zu erleuchten. Deshalb dämpfen diejenigen den Heiligen Geist, welche der Unterweisung keinen Raum gönnen. Unter Weissagung verstehe ich also nicht die Gabe des Vorhersagens, schreibt Calvin, sondern nach 1. Korinther 14 die Gabe der Schriftauslegung. Eine Auslegung, welche die Schrift auf die Verhältnisse der Gegenwart anzuwenden versteht. Wer nicht im Finstern wandeln will, darf solche Auslegung nicht verachten. Daran anknüpfend schreibt er zum nächsten Vers, da oft unbesonnene Leute und Betrüger ihr Geschwätz als Weissagung ausgeben, wird manchem schon das Wort Predigt verhasst, weil es so viele Prediger ohne innere Kraft und Erfahrung gibt, welche ihre eigenen Erdichtungen als Eingebung des Geistes in den Tag hineinschwatzen, während andere in ihrer Gottlosigkeit abscheuliche Lästerungen verbreiten. Aus diesen Gründen gebietet Paulus den Thessalonichern, alles zu prüfen. Soweit Calvin. So bedeutet auch heute in unserer Gegenwart und in unserer Gesellschaft die Verkündigung dasselbe, was dies in den Tagen der ersten Christen bedeutete. Deshalb meine Zitate vorhin, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Und die nächsten Verse gehörten auch dazu. Wir teilen in tiefer Überzeugung und mit heiligem Ernst, dass der Apostel Paulus sagt, es gibt kein anderes Evangelium. Das gilt auch heute. Galater 1, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. So Paulus in Galater 1, 6 bis 9. Und die Worte machen deutlich, dass es ihm um ein sehr ernstes Thema geht, was er dadurch den Geist Gottes behandelt. Wenn ich hier die Verkündigung verglichen habe oder bezeichnet habe als Verkündigung des ewig alten Evangeliums, dann ist das zutiefst reformatorisch. Im zweiten helvetischen Bekenntnis von 1566 hat der Reformator Heinrich Bullinger Folgendes, man kann sagen zeitlos, ausgedrückt. Er schreibt, wenn nun auch unsere Väter auf diese Weise in den Schriften der Propheten Evangelium besaßen, durch das sie im Glauben das Heil in Christus erlangt haben, so nennt man doch im eigentlichen Sinn Evangelium jene frohe und selige Botschaft, durch die uns, der Welt, zuerst durch Johannes den Täufer, dann durch den Herrn Christus selbst, später durch die Apostel und ihre Nachfolger gepredigt worden ist, dass Gott das nun ausgeführt habe, was er seit Beginn der Welt verheißen hat, indem er uns seinen einzigen Sohn geschickt, ja sogar geschenkt habe und in ihm auch die Versöhnung mit dem Vater, die Vergebung der Sünden, alle Fülle und das ewige Leben. Obwohl nun die Lehre des Evangeliums, so jener Bekenntnistext, wie sie von Christus zuerst verkündigt wurde, im Vergleich mit der Gesetzeslehre der Pharisäer eine neue Lehre zu sein schien, und obwohl auch Jeremia von einem neuen Bunde geweissagt hat, war sie nicht nur damals schon alt und ist bis heute eine alte Lehre, sondern sie ist überhaupt die älteste Lehre in der Welt. Neu wird sie nämlich heute von den Papisten nur genannt, weil sie sie vergleichen mit der Lehre, die sie sich selber zurechtgemacht haben. Gott hat indessen von Ewigkeit her beschlossen, dass die Welt durch Christus selig werden solle. Und diesen seinen Vorsatz und ewigen Ratschluss hat er der Welt durch das Evangelium offenbart. Daraus geht klar hervor, dass die evangelische Religion und Lehre unter allen Lehren, die je gewesen sind, je sind und sein werden, die allerälteste ist. An dieser Lehre gibt es gar nichts zu ändern. Und in der Verkündigung dieses ewig alten Evangeliums geht es zentral um Jesus Christus. Und auch Martin Luther hat das immer wieder deutlich formuliert. Er schrieb in Kürze: Es ist eine große Gnade, wo Gott gibt, dass man Christus predigt und lehret, obwohl es an allen Orten so sein sollte. Nichts anderes als Christi Predigt. Und nur dieses tägliche Brot austeilen. Darum sollte man von Christus allein predigen, alle Dinge auf ihn beziehen und ihn in allen Schriften kundtun, wozu er gekommen sei, was er uns gebracht hat, wie wir an ihn glauben und uns gegen ihn verhalten sollen, auf dass das Volk Christus so durch das Wort fassen und erkennen könnte und nicht so leer von der Messe käme, dass sie weder Christus noch sich selbst erkennen. An anderer Stelle, letztes Zitat von Luther hier: Alle Predigt und Lehre, die uns nicht Jesus Christus bringen und vor Augen stellen, die sind nicht das tägliche Brot und Nahrung unserer Seelen. Sie können auch nicht in irgendeiner Not oder Anfechtung helfen. Das als Akzent, dass es darum geht, das ewig alte Evangelium von Gottes einzigartiger Gnade zu bezeugen. Auch wenn ich jetzt schon Reformatoren zitierte, noch ein nächster Punkt: Wir können in Bezug auf die Verkündigung von den Reformatoren lernen. Wir können von ihnen besser lernen und verstehen, was Verkündigung des Glaubens bedeutet. Calvin, der oft durch mancherlei Krankheit angefochten war, und zwar sein ganzes Leben lang, predigte in Genf nicht nur sonntags zweimal, sondern jede Woche einmal am Montag, einmal am Mittwoch und einmal am Freitag. Ab 1549 predigte er weiter an jedem Sonntag zweimal und jede zweite Woche täglich. Sonntags legte er das Neue Testament aus, mitunter am Sonntagnachmittag die Psalmen, und an den Wochentagen predigte er über alttestamentliche Texte. Und neben den Predigten kamen noch die Vorlesungen für die Studenten dazu. Mitschriften haben wir in Bezug auf Calvin von 1300 Predigten, alle biblisch gegründet, meist fortlaufend und jeweils 45 Minuten lang. Und bei Luther kann man ähnliche Dinge sagen, was die Häufigkeit der Verkündigung betrifft, jede Woche. Zu Calvin: Die Verkündigung vom Evangelium war dem Reformator eine gottgeschenkte heilige Pflicht, seine Berufung. Calvin sagt: Wenn die Verkündigung durch Gottes Botschafter aufhört, so wäre das der Untergang der Kirche. Zu 1. Thessalonicher 5, 21, wo es heißt: Prüfet aber alles, schreibt er: Fühlen wir uns unfähig, recht zu prüfen, so müssen wir den Herrn um diese Gabe bitten. So erklärt der Herr hier durch den Mund seines Apostels, dass das Evangelium durch keine menschliche Schuld, nicht durch Unbesonnenheit, noch durch Unverstand, kurz durch keinen Missbrauch in seinem Lauf gehindert werden solle. Und da das Aufhören der Weissagung, ich habe vorhin zitiert, dass das für ihn Verkündigung ist, da das Aufhören der Weissagung den Untergang der Kirche bedeuten würde, so möchten wir lieber, dass Himmel und Erde ihre Bahn verließen, als dass die Weissagung aufhörte. Zitat Ende. Der berufene Verkündiger ist ein Botschafter an Christi Stadt Und als solcher darf er nicht den Menschen gefällig predigen. Und das haben auch die Reformatoren immer wieder betont. Sie müssen deshalb einen geistlichen Kampf kämpfen und auch bereit sein, so Calvin, Leute vor den Kopf zu stoßen, die immer durchaus auf ihrem Willen bestehen. Luther drückt sich ähnlich deutlich aus: Christus hat das Predigtamt nicht dazu gestiftet und eingesetzt, dass es diene, Geld, Gut, Gunst, Ehre und Freundschaft zu erwerben oder seinen Vorteil damit zu suchen, sondern dass man die Wahrheit frei öffentlich an den Tag bringe, das Böse strafe und sage, was zu Seelen Nutz, Heil und Seligkeit gehöret. Soweit Luther. Daran ändert sich in antichristlicher Zeit gar nichts. Die Not ewiger Verlorenheit und das Angebot der Gnade Gottes sind weiterhin Grund, das einzige rettende Evangelium zu bezeugen. Mein nächster Aspekt, um zu betonen, was Verkündigung in dieser Zeit bedeutet, ist der Hinweis darauf, dass Gottes Wort ewige Richtschnur ist, auch zur Verkündigung. So wie es nur ein Evangelium gibt, so gibt es auch nur ein Wort Gottes. Und die Lehre Christi, das, was Gott offenbart hat, ist unverfälscht und unverkürzt, auch nicht inhaltlich auszuschmücken. Das Wort Gottes ist Richtschnur evangelischer Verkündigung. Grundlage ist also die gesamte Heilige Schrift, Altes und Neues Testament. Und dazu ist wichtig, dass Paulus schreibt, oder beziehungsweise sagt in der Apostelgeschichte: Ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Wir müssen das Wort Jesu hochhalten, der sagt: Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Luther schrieb in radikaler Klarheit seiner Zeit: Wo nicht Gottes Wort gepredigt wird, da ist es besser, dass man weder singe, noch lese, noch zusammenkomme. Über die enge Verbindung vom offenbarten Gotteswort und der verkündigten Predigt finden wir bewegende Worte am Anfang vom 1. Thessalonicher Brief. Paulus dankt dort dem Vater ohne Unterlass, dass die Predigt des Evangeliums und der Gnade Frucht brachte, weil sie nicht als Menschenwort angenommen, sondern als Gotteswort aufgenommen wurde. Und es ist unser Verlangen, dass das auch in unseren Tagen so sein möge. In jedem Gottesdienst und in jeder Evangelisationsversammlung. Wir verkündigen Gottes Wort, wir verkündigen das Evangelium als Menschen, aber wir vertrauen darauf, dass Gott durch das Wirken seines Geistes sein Wort in die Herzen gibt. Zu diesem Vers 1. Thessalonicher 2, 13, wo Paulus dankt: Nicht als Menschenwort habt ihr es aufgenommen, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gotteswort, schreibt Calvin: Wenn das Wort Gottes bei so vielen nichts gilt, wenn sich in ihnen gar keine Furcht regt, so kommt das daher, dass sie nicht bedenken, dass sie es dabei mit Gott zu tun haben. So lernen wir aus dieser Stelle, welche Art der Glaube an das Evangelium sein muss. Er darf sich nicht auf menschliche Personen gründen, sondern allein auf die Wahrheit Gottes, die man als gewiss erkannt hat. Von einer bloßen Meinung ist er so verschieden wie der Himmel von der Erde. Dieser Glaube erzeugt Ehrfurcht und Gehorsam. Wer einmal einen Eindruck von der göttlichen Majestät bekommen hat, kann unmöglich damit scherzen. Andererseits liegt in diesen Worten eine Mahnung für die Lehrer, dass sie nichts anderes zu predigen sich unterfangen sollen als das lautere Wort Gottes. Denn was dem Paulus nicht erlaubt war, wird sich auch heute niemand erlauben dürfen. Zitat Ende. Es scheint mir öfters, dass wir im evangelikalen Raum weitgehend die Ehrfurcht vor dem Reden Gottes verloren haben. Und ich frage mich, ob es uns noch bewegt, wenn wir lesen, dass bei der Einweihung einer neuen Kirche in einem Stadtteil im Osten von Hamburg der damalige Pastor, also bei der Eröffnung, gleich nach dem Ersten Weltkrieg, sagte, Pastor Hahn heißt er, ich will lieber sehen, wie diese Kirche einstürzt, als dass jemals auf ihrer Kanzel ein Prediger stünde, der das Wort Gottes nicht lauter und rein verkündet. Zitat Ende. Bei der Einweihung einer neuen Kirche. Ein nächster Akzent, ich denke, ich muss das knapp ansprechen. Mir scheint, dass heute in der Verkündigung das Benennen von Sünde und Schuld oft minimalisiert wird. Wir sprechen ja über Verkündigung in antichristlicher Zeit. Und wir müssen deutlich festhalten, das Verschweigen der Sünde bedeutet ein Verkennen der Gnade. Sicher ist das nicht überall so. Unser persönlicher Horizont der Wahrnehmung ist immer auch begrenzt. Und trotzdem muss in Bezug auf die Verkündigung im 21. Jahrhundert das Zueinander von Gesetz und Evangelium, von Sünde und Gnade angesprochen und festgehalten werden. Vor einigen Wochen im Briefkasten 12-seitige Werbung eines Juweliers in der Schweiz. Leitwort und Überschrift: Kleine Sünden machen das Leben lebenswert. Er lädt ein zu Sündenfällen, sprich bei ihm Schmuck zu kaufen. Unsere Zeit verharmlost Sünden. Andere werden betont und oft wird aus Böse gut gemacht. Und letztlich weiß kaum noch jemand, was wirklich in Gottes Augen nach seinem absoluten ewigen Maßstab Sünde ist. Tragischerweise betrifft das auch die Verkündigung von so mancher Kanzel. Präses Michael Diener schrieb einen Satz, der mich schon mehrfach beschäftigte und sagt, die klassische Vorstellung, dass Menschen in der Verkündigung durch das Gesetz erst niedergestreckt, um dann durch das Evangelium neu aufgerichtet zu werden, diese Überzeugung hat sich Gott sei Dank auch in der Gemeinschaftsbewegung weithin überholt. Zitat Ende. In keiner Weise möchte ich ihn missverstehen, doch es ist ein enormer Kontrast zu dem, was Francis Schaeffer uns in Bezug auf die nachchristliche Zeit immer wieder betonte. Er sagt, unsere Zeit hat es nötig, dass wir 50 Minuten übers Gesetz predigen und 10 Minuten übers Evangelium. Heute, 35 Jahre später, müssen wir doch erkennen, dass fast niemand mehr weiß, was in den Augen unseres heiligen Schöpfers Sünde ist. Selbst wenn es anders wäre, so gehört in biblisch-reformatorischer Verkündigung Sünde und Gnade zusammen. Würden wir die Sünde verharmlosen oder verschweigen, so schmälerten wir zugleich Gottes Gnade. Unter der Last unserer Sünde und Schuld, im Bewusstsein unserer Finsternis, leuchtet die Gnade in Jesus Christus als Evangelium einzigartig auf. Viele unserer Zeitgenossen in dieser antichristlichen Zeit wissen weder, was Sünde ist, noch was Gnade bedeutet. In Bezug auf die Bibel, und ich meine das weder spöttisch noch herablassend, sondern einfach realistisch, sind die meisten Menschen heutzutage Analphabeten. Und der Verkündiger heute, wie auch früher, muss zuerst aufzeigen, was vor Gott Sünde ist, bevor er dann das Evangelium der Gnade in Christus bezeugt. Was für eine Botschaft ist uns anvertraut. Römer 3, es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und im Kapitel 5 das wunderbare, auch seelsorgerliche Wort, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Verkündigung des Evangeliums, die Botschaft Gottes über Sünde und Gnade, da dürfen wir keine Abstriche machen. Luther sagte anschaulich, die Sünde hat nur zwei Orte, wo sie ist. Entweder sie ist bei dir, dass sie dir auf dem Halse liegt, oder sie liegt auf Christus, dem Lamm Gottes. Wenn sie nur dir auf dem Rücken liegt, so bist du verloren. Wenn sie aber auf Christus ruht, so bist du frei und wirst selig. Nun greife zu, welches du willst. Ganz wichtig scheint mir, dass wir als Verkündiger darauf achten und darum bitten, vor Gott demütig zu sein. In der Verkündigung und in Bezug auf die Verkündigung, auch in dieser antichristlichen Zeit. Der wahrhaft evangelische Prediger verschwindet völlig hinter der Botschaft der Gnade. Und von daher hat jede Form von Show und Selbstdarstellung keinen Platz in der Verkündigung des Evangeliums. In aller Verkündigung geht es um Gottes Wahrheit und um Gottes Ehre. Ihm allein gebühren Ruhm und Anbetung. Dies Wissen gründet im Wort Gottes, in der Heiligen Schrift. Jesus sagt, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Als Paulus seine Bekehrung, Wiedergeburt erlebt, will Hananias ja erst nicht zu ihm. Und dann sagt Gott zu Hananias, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug. Der Ausdruck auserwähltes Werkzeug verknüpft das enorme Vorrecht göttlicher Berufung mit dem Charakter der Demut. Als Verkündiger sind wir Werkzeuge in Gottes Hand, andernfalls wären wir untüchtig und untauglich. Professor Albert Mohler, seit 25 Jahren Präsident vom südlichen Baptisten-Seminar für Theologie in den USA, hat diese Tage in Bezug auf die Herausforderungen der Gegenwart für die Gemeinde geschrieben. Für jeden christlichen Pastor ist die allergefährlichste Annahme die, dass er selbst kompetent sei. Seminare müssen mit äußerster Anstrengung nach ihren Möglichkeiten Männer schulen, doch einzig Gott beruft den Diener. Für jeden Mann, der zum Verkündiger des Evangeliums berufen ist, bedeutet es die größte Stärkung zu wissen, dass Christus allgenugsam ist. Alles ist in Christus. Nicht, dass er selbst kompetent ist. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das Reformationsjubiläum im deutschen Sprachraum in Bezug auf Luther war im letzten Jahr, liegt für viele zurück. Und manche hatten völlig falschen Eindruck von Luther. Er war ein bescheidener Reformator, der sich bewusst der Wirkung seiner Verkündigung und seiner Bücher nicht rühmen wollte. Er liebte es, das Wort Gottes zu predigen, sagt dann aber, sonst habe ich nichts getan. Er betont, wenn ich Bier trank oder geschlafen habe, dann hat Gott durch sein Wort das Papsttum überwunden und seine Gemeinde reformiert. In demselben Zusammenhang betont er, ich, Luther, bin froh, dass ich keine Revolution angezettelt habe. Ich habe nichts getan, das Wort hat es alles getan und ausgerichtet. Ich habe nichts gemacht, ich habe das Wort lassen handeln. Mich erinnerte das an ein Lied, was wir in der Jungschar früher gesungen haben, als wir hier in der Nachbarschaft in den Bergen zelteten. Das Lied kennen die Älteren noch. Es hat den Titel Ach, das eine Zeit gewesen. Und im Refrain, in den vier Strophen, heißt es, erste Strophe, gar nichts du, alles ich. Zweite Strophe, etwas du, etwas ich. Dritte Strophe, mehr Herr du, weniger ich. Vierte Strophe, alles du, gar nichts ich. Jeder Verkündiger der Gnade Gottes sollte in Bezug auf den Dienst des Botschafters beständig diese Liedzeile, alles du, gar nicht ich, vor Augen haben. Und das Wort von Johannes, dem Täufer, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Was nun, was tun? Drei Dinge zum Abschluss, die ich uns mitgeben möchte. Und damit wir uns gut einprägen können, alles mit G. Gemeindegebet, Gemeindehoheit und Gottvertrauen. Gemeindegebet. Als Jesus 70, nach anderen Texten 72 Jünger aussandte, sagte er in Befehlsform: Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Für uns Kinder Gottes ist es eine vorrangige Aufgabe, dass wir den Herrn anrufen und ihn um Berufung bitten, dass er Brüder beruft, Evangelisten und Missionare, Hirten und Lehrer zu sein. Ohne dies göttliche Geisteswirken, das er beruft, sind alle unsere Anstrengungen vergeblich. Luther betete: Ja, gib auch der ganzen Christenheit Gnade. Sende uns Gelehrte, Priester und Prediger, die uns nicht Treber und Spreu eitler Fabeln, sondern dein heiliges Evangelium und Jesus Christus lehren. Sein Gebet. Also, wir müssen beten, dass Gott auserwählte Werkzeuge für diese antichristliche Zeit gibt. Gemeindehoheit. Für viele vielleicht ein fremdes Thema und für manche Denomination auch nicht so einfach, wie es jetzt tönt. Aber nach der Heiligen Schrift ist es meine feste Überzeugung, dass der lebendige Gott in der Welt durch seine Gemeinde wirkt, die Gemeinschaft der Heiligen. In unserer Zeit gibt es Tausende von Solochristen im Land, zugleich hunderte christlicher Werke, die sich oft gegenseitig konkurrenzieren und meist völlig autonom von den Gemeinden handeln. Das betrifft auch die Ausbildungsstätten, egal ob sie sich Bibelschulen oder Seminare nennen. Das Stichwort Gemeindehoheit bedeutet, dass einzig und allein die örtliche christliche Gemeinde Verkündiger prüfen und berufen soll. Das ist reformatorische Überzeugung. Denomination und Seminare haben, wie ich am Nachmittag im Vortrag vertiefen soll, tragischerweise das Fundament der Heiligen Schrift angetastet und es teilweise in Frage gestellt. Deshalb kann sich der Leib Jesu nicht auf Empfehlungen von dort mehr verlassen. Jede Gemeinde muss in Bezug auf Berufungen offen, ehrlich fragen und sorgfältig prüfen, was der betreffende Kandidat glaubt. In der Vergangenheit, in meiner Jugend, gab es 4 schriftgemäße Kriterien für Kandidaten, für Mission, Pastoren, Evangelisten. 4. Das 5. war ungeschrieben immer dabei, aber weil damals man in dem evangelikalen Bereich keine Bibelkritik hatte, betonte man das nicht. Es ist immer mit B. Die Fragen, die man stellte, schon wenn man an eine Bibelschule wollte damals, war bekehrt, begabt, bewährt, berufen. Und das 5. war bibeltreu. Das wurde aber vorausgesetzt. Also die Gemeinde muss prüfen und berufen. Letztes G, Gottvertrauen. Grundsätzlich ist es egal, ob wir in einer Demokratie oder unter einer Diktatur leben, ob wir eine Zeit überfließender Segnung Gottes haben oder eine Zeit geistlicher Dürre, ob christliche Gemeinden im Land wertgeachtet sind oder ob die Zeit antichristlich ist. In jeder Situation und Zeit brauchen wir ein geistgewirktes, starkes Gottvertrauen. Es braucht die Gewissheit, und wir sollten darin uns gegenseitig stärken und ermutigen, dass unser lebendiger und wahrhaftiger Gott auf dem Thron sitzt und regiert. Es ist unsere Überzeugung, dass sein Wort durch und durch ohne Makel, ohne Widersprüche und ewige Wahrheit ist. Und dieses Wort, der ganze Ratschluss Gottes, ist Grund und Inhalt unserer Verkündigung. Weniger ist nicht genug. Und in diesem Gottvertrauen bezeugen wir von Herzen auch in unserer Zeit, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Möge uns die Freiheit biblischer Verkündigung noch lange erhalten bleiben. Und ich schließe mit Jesaja 26, 4. Verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Er bewahre uns und segne uns zu seiner Ehre.